Wenn ich mir Personen vorstelle, die rechtsextremes Gedankengut vertreten, dann denke ich zuerst an diesen typischen Nazi mit Springerstiefeln, Glatze und Bomberjacke. Doch dieses Bild ist schon lange nicht mehr richtig. Nazi-Parolen und auch dieses Gedankengut sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Man hat das gesehen bei diesen Videos von Sylt vor einigen Monaten und man sieht es auch bei den Wahlergebnissen der AfD, insbesondere jetzt nach den jüngsten Wahlen, hat sich gezeigt, dass sehr, sehr viele ja diese Thesen mitvertreten oder zumindest tolerieren. Und es ist ja nicht nur so, dass auf Volksfesten und Ähnlichem solche Parolen geschwungen werden. Nein, wir haben mit der AfD auch eine in Teilen und in einigen Bundesländern als gesichert rechtsextrem geltende Partei in den Parlamenten und im Bundestag. Das haben nicht nur die jüngsten Wahlen gezeigt, sondern auch die Europawahl vor einigen Monaten. Es ist klar, dass diese Gruppen ja ganz besonders kommunizieren und dass sie auch eine bestimmte Ideologie vertreten. Doch was genau dahinter steckt, woraus sich diese Bewegung speist, welche Motivation sie haben und wen diese Menschen ansprechen wollen, das möchte ich mir jetzt mal in dieser Folge anhand der sogenannten Neuen Rechten anschauen. Höcke in Thüringen und Maximilian Krah als der Spitzenkandidat der Europawahl, denen wird zumindest nachgesagt, dass sie den neuen Rechten angehören und auch viele andere in der AfD. Daher lohnt es sich, einmal die, ja, ich sage mal, Strategien dieser Leute anzuschauen. Ich bin Michi, ihr hört den Nachgefragt-Podcast und ich wünsche euch jetzt trotz des schweren Themas viel Freude mit der Folge. Neue Rechte. Ist das, was da vertreten wird, wirklich neu? Mit welchen Motiven arbeiten sie? Wie kommunizieren diese Gruppen und welche Ideologie liegt das zugrunde? Das diskutiere ich in dieser Folge mit dem Physiker, Politikexperten und Philosophen Sebastian Schnelle. Herzlich willkommen in der Folge.
Hallo.
Sebastian, es freut mich, dass du zugesagt hast. Dein Werdegang ist ja auch extremst interessant. Du hast ja quasi noch einen kleinen Umweg über die Physik gemacht, hast dann aber Philosophie studiert und dort dich auf extremistische Ideologien fokussiert. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man verkürzt so sagen, das passt schon.
Wie ist es denn richtig?
Ja, also ich habe Physik studiert und in Physik muss man in Hamburg, wo ich studiert habe, musste man damals ein nicht physikalisches Nebenfach belegen und so habe ich aus reinem Interesse da Philosophie belegt und bin quasi dann da in Richtung Philosophie abgebogen, habe einen Magister draus gemacht aus diesem Nebenfach, habe mich da für reaktionäre Antworten auf die Moderne in meiner Magisterarbeit fokussiert und hab dann noch eine Promotion drauf gesattelt, die sich mit Islamismus primär, aber reaktionären Antworten auf die Moderne im Besonderen befasst hat.
Ich hatte ja das so verstanden, dass du extremistische Ideologien dich damit auch sehr stark auskennst. Das hast du in deiner Promotion in Bezug auf islamistische Fundamentalisten gemacht, richtig?
In der Promotion primär in Bezug auf islamistische Fundamentalisten. Allerdings habe ich auch da schon die klassischen Denker, die Namen werden später nochmal fallen, so Namen wie Carl Schmitt oder Leo Strauss, eben auch mit betrachtet, weil es da auch einen Zusammenhang gibt, der so geistesgeschichtlicher Natur ist. Aber der hat jetzt für die neue Rechte eher weniger Relevanz. Der hat eher für den Islamismus Relevanz.
Die Frage ist dann, wie kommst du von den einen Fundamentalisten dann quasi zu der anderen Gruppe? Wie bist du drauf gekommen, dich dann mit den neuen Rechten auseinanderzusetzen?
Naja, also ich bin als Jugendlicher war ich in der Punk-Szene, später in der Gothic-Szene. Das sind ja alles so Bewegungen, die sich als eher anarcho-links verstehen. Und dann kommt man natürlich in den Zeiten und Gegenden, wo ich aufgewachsen bin, das ist also das ländliche Bayern der 90er Jahre, da kommt man dann natürlich mit den klassischen, das hast du ja angesprochen, die klassischen Neonazis mit ihren Springerstiefeln und Bomberjacken, mit denen kommt man da halt schon durchaus mal unfreundlich in Kontakt. Da muss man auch mal, wenn man Pech hat, die Beine in die Hand nehmen. Und das ist mir natürlich als Jugendlicher auch passiert. Insofern weiß ich um das Problem des Rechtsextremismus aus eigener leidvoller Anschauung. Und dann hat mich natürlich auch interessiert, in dem Moment, wo ich dann eben angefangen habe, mich mit der politischen Philosophie zu beschäftigen, was da eigentlich so an Gedankengut dahinter steckt. Und wie gesagt, das ist in meinen Augen, lässt sich das alles zurückführen als eine reaktionäre Antwort auf die Moderne. Und das ist dann völlig egal, ob wir bei den Islamisten sind, ob wir bei den christlichen Fundamentalisten sind oder ob wir dann eben auch bei den Wurzeln des modernen Rechtsextremismus sind.
Du hast gerade schon gesagt, dass dir die Springerstiefel tragenden Menschen schon selbst begegnet sind. Ist das denn noch das Bild, was wir heute aufbauen sollten oder in den Kopf bekommen sollten, wenn wir über rechtsextremes Gedankengut sprechen? Sind die neuen Rechten so?
Nein, die neuen Rechten sind nicht so. Also, ich fange vielleicht mal an. Wer oder was bezeichnet man als neue Rechte oder wer bezeichnet sich selber so? Warum tun sie das und wie unterscheiden die sich dann auch von der alten Rechten in Anführungszeichen? Also dieses Bild vom Springerstiefel tragenden glatzen Nazi, das war schon immer richtig und falsch. Ja, also das gibt's auch heute noch. Das sehen wir ja hin und wieder. Also jetzt gerade hat in Hildburghausen ein bekennender ja, Neonazi darf man, glaube ich, sagen, 25% der Stimmen bekommen, der mit typischen Codes wie 88 und Hitler-T-Shirt und was weiß ich durch die Gegend rennt und also wirklich so diesem alten Bild eines Neonazis entspricht. Also die gibt's heute auch noch. Und dann gibt's aber eine Bewegung, die ja schon direkt in der Nachkriegszeit beginnt, sich dann in den 60er, 70er Jahren formiert und ausbildet und dann eben bis heute nachwirkt, die sich die neue Rechte nennt. Und jetzt muss man als erstes festhalten, die neue Rechte, das ist eine Selbstbezeichnung. Und Selbstbezeichnungen sollte man immer ein bisschen kritisch auch gegenüberstehen. Ja? Denn der sich da selbst bezeichnet, der bewirkt ja oder möchte etwas bewirken mit seiner Verortung. Das heißt, er möchte sich gut darstellen, schlecht darstellen, er möchte sich in eine Tradition vielleicht stellen und er möchte sich vielleicht auch von was abgrenzen, ja. Und genauso ist es bei der neuen Rechten, die möchten beides, ja, also die möchten sich sowohl in einer Tradition stellen, deswegen nennen sie sich ja Rechte, ja. Und sie wollen sich aber auch von was abgrenzen, ja, deswegen nennen sie sich neu im Vergleich zum Alten. Und ob das so gelingt, ja, das steht auf einem völlig anderen Blatt, ja? Aber erstmal versuche sie es, das ist der Ansatz.
Warum?
Naja, wir haben den Zweiten Weltkrieg, wir haben die Katastrophe des Nationalsozialismus und den Holocaust, den Krieg, den Vernichtungskrieg gerade im Osten. Millionen von Tote, das ist schwer als politische Ideologie zu verkaufen, sage ich jetzt mal ganz zynisch. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann die Rechte, die natürlich immer noch gewisse Ideale hat, die vielleicht auch, wie gesagt, tatsächlich selber schockiert ist, wo das alles geendet hat, aber der Meinung ist, man kann trotzdem irgendwie das anders machen, ohne notwendigerweise in sowas wie dem Nationalsozialismus zu enden. Wie kann die das wieder gesellschaftsfähig machen? Wie kann sie es intellektuell satisfaktionsfähig machen? Wie kann sie es verkaufen? Und da fängt eben dieses Projekt schon an, bei einem Schweizer namens Armin Mohler, der ein Buch geschrieben hat, eine Dissertation, die heißt Die konservative Revolution in Deutschland. Und viel interessanter noch ist der Untertitel, da steht nämlich 1918 bis 1932. Und das ist natürlich ganz clever gewählt, denn er versucht da Denker zusammenzubringen, die zwar, rechtsextrem kann man sie, glaube ich, bezeichnen, rechtsextrem, rechtsradikal waren, aber zum Teil eben auch ein gespanntes Verhältnis zu den Nationalsozialisten hatten. Also die waren keine Fans von Hitler, sage ich mal. Und das lag aber nicht daran, dass die so gute Demokraten waren, denn die waren der Weimarer Republik zum größten Teil feindlich gegenübergestellt. Das waren ganz oft Antiparlamentaristen, das waren Antidemokraten, die waren illiberal. Aber die Nazis fanden sie so pfui zum größten Teil. Also die haben ein gespanntes Verhältnis zum Nationalsozialismus.
Das heißt, wir haben hier eine Gruppe von Menschen, die schon irgendwie mitgekriegt hat, okay, also das, was Hitler, seine Anhänger und die Verbrecher dieser Zeit machen, das ist irgendwie ziemlich uncool. Wir müssen uns jetzt davon abgrenzen und haben sich deswegen in der Selbstbezeichnung neue Rechte genannt. Jetzt gibt es aber ja auch offizielle Definitionen, was Rechtsextremismus und diese ganzen Begriffe, die du gerade schon gesagt hast, bedeuten? Das würde ich gerne noch einmal abgrenzen, damit wir jetzt in dieser Sendung das auch quasi immer richtig benutzen. Was bedeutet denn eigentlich rechts und was ist dann Rechtsextremismus?
Ja, das ist wie immer in den Sozial- und Gesellschaftswissenschaften, da gibt's nicht die eine Definition. Eine ganz brauchbare Definition für rechts und rechtsextrem ist die, dass man, also je weiter man nach rechts geht, desto mehr sind die Leute bereit, Ungleichheit und Ungleichwertigkeit vor allem, also das ist ganz wichtig, ja. Ungleichwertigkeit zu akzeptieren. Dass also Menschen nicht eben als Menschen alle den gleichen Wert besitzen, sondern dass es eben durchaus Gründe gibt, und das kann dann in der Rasse, im Geschlecht, in was weiß ich welchen Kriterien begründet sein, der Meinung sind, die sind mehr oder weniger wert. Und das sehen wir ja zum Beispiel in der Rassenideologie der Nazis, da gibt's eine ganz klare Hierarchie, oben steht der wertvolle Arier und dann geht's da so geschichtet runter, und ehrlich gesagt habe ich mir nie die Mühe gemacht zu gucken, wie das genau geschichtet ist, ist eklig genug, aber ne, wichtig für die Nazis war der Arier, der steht oben. Und da, wie gesagt, kommt's ein bisschen drauf an, was man als rechts, rechtsextrem bezeichnet, ob man jetzt von einem dyadischen, also einem zweigliedrigen System ausgeht, ja, dann hat man quasi rechts außen, links außen und alles dazwischen ist irgendwie so, ja, Mitte rechts, Mitte links und so weiter und so fort. Oder ob man ein dreiteiliges System nimmt, wo man sagt, okay, es gibt eine Rechte, es gibt eine Linke und es gibt eine bürgerliche Mitte irgendwo dazwischen. Das ist dann alles gar nicht so eindeutig. Also für unser heutiges Gespräch schlage ich Folgendes vor. Wir orientieren uns an der Definition von Maximilian Krah. Das ist ja der Spitzenkandidat für die Europawahl der AfD, ja. Der auch in diesem Umfeld sich bewegt. Ich weiß nicht, ob man ihn zur neuen Rechten explizit dazu zählen sollte oder nicht, aber er bewegt sich in diesem Umfeld. Er veröffentlicht in denselben Verlagen wie diese Leute. Und man sollte dann vielleicht also auch anerkennen, dass es da so schwammige Grenzen gibt und Übergänge. Aber bei dem ist es also so, dass der sagt, nee, Konservative sind eben nicht rechts. Das Rechte fängt irgendwo rechts von den Konservativen an. Also das, was man anderweitig vielleicht als rechtsradikal bezeichnen würde oder rechtsextrem. Und der Extremismusbegriff, auch für den gibt es ganz unterschiedliche Definitionen. Du hast ja vorhin den Verfassungsschutz angeführt, ne, dass also die Partei, die AfD, in Teilen als gesichert rechtsextrem gilt. Der Verfassungsschutz hat also einen Extremismusbegriff, der sich auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung bezieht und sagt, okay, der Extremismus fängt da an, wo jemand substanziell an den Kern dieser Grundordnung ran will.
Und wenn wir jetzt über die neuen Rechten sprechen, dann reden wir also darüber, dass sie ein bestimmtes Selbstbild haben. Und dieses Selbstbild besteht dann daraus, dass rechts für sie einfach rechts der Konservativen ist, also sprich sowas wie rechtskonservativ. Und dass sie eben neu sind, um sich abzugrenzen von zum Beispiel den Verbrechen der Nazizeit. Sie wollen also quasi nicht das Dritte Reich wiederhaben, aber sie wollen die aus ihrer Sicht rechtskonservativen Ideen, die auch eine gewisse Ungleichheit oder Ungleichbehandlung beinhaltet, mitnehmen. Das ist ja das Selbstbild. Habe ich das richtig verstanden?
Das kann man, glaube ich, so als das Selbstbild festhalten. Also wie gesagt, diese Leute beziehen sich auf diese sogenannte konservative Revolution. Auch das schon eine Selbstbezeichnung. Ja. Denker der Zwischenkriegszeit, also der Weimarer Republik. Und da finden wir eben, wie gesagt, so Gedankengut, zum Beispiel Edgar Julius Jung war einer dieser Autoren, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Herrschaft der Minderwertigen, und was meinte er damit? Er meinte damit die parlamentarische Demokratie, das heißt also, der hat die parlamentarische Demokratie abgelehnt. Der Maximilian Krah empfiehlt in seinem Buch von Thomas Mann die Betrachtung eines Unpolitischen, in diesem Buch wird das preußische Dreiklassenwahlrecht verteidigt. Oswald Spengler als Name fällt immer wieder, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Untergang des Abendlandes, der vertritt so ein zyklisches Geschichtsbild, ja. Der ist also der Meinung, dass Völker, Nationen, so Großgebilde ähnlich wie, nach so einem zyklischen Modell funktionieren, wo sie erst einen Aufstieg erleben, dann gibt's eine Blütezeit, dann kommt eine Phase der Dekadenz, des Niedergangs, und dann kommt eben die Neugeburt. Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, wo uns diese Leute verorten, nämlich in der Phase des Niedergangs und der Dekadenz. Und sie hoffen natürlich auf eine Wiedergeburt durch Stärke, durch Rückkehr zu traditionellen Werten, wie eben traditionellen Geschlechterrollen, einem ethnisch-kulturalistischen Volksbegriff. Die wollen ein homogenes Volk. Solche Werte vertreten die dann.
Ja, das vertritt der K. auch sehr deutlich, wenn man mal sich Auftritte von ihm ansieht. Ich weiß zwar nicht, wie das mit seinen Verbindungen zu China irgendwie einhergeht, aber autoritäre Systeme findet er auf jeden Fall gut. Ich werde dazu auch was in den Shownotes verlinken, falls ihr euch mehr informieren wollt dazu. Aber zurück zu den neuen Rechten.
Darf ich da einen Satz dazu sagen?
Unbedingt.
Das ist nämlich interessant, weil du sagtest, also autoritäre Systeme findet der gut. Also wie gesagt, erstens mal, ja, sind ja Antidemokraten. Oswald Spengler, der vertritt das Modell eines Cäsarismus. Also wenn man so möchte, ein Führerstaat, aber nicht den Führer, weil das klingt blöd. Also eher sowas wie ein Cäsaren. Also die denken alle immer an Kaiser, die denken immer so an das Römische Reich. Die wollen eine intellektuelle Elite, zu der sie sich natürlich selber zugehörig fühlen. Und einer dieser Autoren, nämlich der Karl Schmidt, der auch der konservativen Revolution zum Teil zugerechnet wird, der eben auch in der Weimarer Republik aktiv war, der hat so eine Großraumordnung entworfen. Und diese Großraumordnung, die sieht eben Deutschland in so einer Mittelposition zwischen den westlichen Mächten, wozu Frankreich und England eben zählen, und dann dem Osten, wo dann eben das Russische Reich ist, und wir sind so dazwischen. Das heißt aber auch, man hört, sieht Deutschland gar nicht so richtig dem Westen zugehörig an, sondern wir sind irgendwie so in so einer Sonderrolle, so eine deutsche Sonderrolle, der deutsche Sonderweg, wir sind irgendwo dazwischen, der Mittler, wir sind was Eigenes, ja. Und die Russen, ja, die sind unser Nachbar im Osten und mit denen, ne, sind wir ähnlich wie mit dem Westen, beides Kooperation und aber auch eine gewisse eben, ja, Konkurrenz. Ja,
das erklärt und deswegen ist die Verbindungen der AfD auch nach Russland. Auch da sollen Gelder geflossen sein. Auch Kra steht auf Fotos mit Menschen, die den Ukraine-Krieg gutheißen.
Genau, das ist also gar ideologisch gar nicht so absurd, wie man oft meint. Denn was sie alle eint, und na, da sind wir wieder auch bei Sarah Wagenknecht, was alle eint, ist dann das anti-westliche, anti-amerikanische, da finden die halt wieder zusammen.
Ja, verstehe ich. Jetzt haben wir da dieses Selbstbild. Welchen Ideologien folgen die neuen Rechten denn wirklich? Also was sind dann die Ideen, die sie wirklich haben, abgesehen von ihrem eigenen Bild?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, die glauben schon das, was da ihr eigenes Bild ist. Also wie gesagt, sie werden ihren Ansprüchen nicht immer vielleicht notwendigerweise gerecht. Also wir merken ja, haben wir jetzt auch gesehen, dass AfD-Politiker jetzt teilweise dann doch wieder es nicht lassen konnten, irgendwie SS-Referenzen zu machen oder der Björn Höcke mit seinen SA-Sprüchen. Also sie werden dann ihren Ansprüchen selber nicht gerecht. Wir müssen aber auch dran denken, also wie gesagt, es gibt, so wie es in der Zeit der Weimarer Republik bis zur Machtübernahme der Nazis verschiedene rechte Strömungen gab, so gibt es auch heute verschiedene rechte Strömungen.
Kannst du die aufschlüsseln ein bisschen?
Wie gesagt, da gibt es ganz viele, aber um mal bei den Parteien zu bleiben. Ne? Ich meine, wir haben ja mit der AfD eine Partei, die gerade so ein bisschen von den neuen Rechten, wie sie sich selbst bezeichnen, also dieses sogenannte Schnellroder-Komplex, wegen Götz Kubitschek, dem Verleger, der jetzt gerade den Antaios Verlag zwar verkauft hat, aber den ja mit aufgebaut und lange geführt hat, wo die dann eben auch alle veröffentlichen, wo auch der Maximilian Krah sein Buch veröffentlicht hat. Das ist die eine Strömung. Wir haben aber auch noch klassisch, ich sag mal, Neonazi-nähere Parteien, wie zum Beispiel die NPD, die es ja heute unter dem Namen Die Heimat weitergibt, die eher eine an die Nationalsozialisten angelehnte Ideologie vertritt. Und dann gibt es so noch so Kleinparteien wie den Dritten Weg, wenn man also die die Seite sich vom Dritten Weg mal anschaut, also das ist ja alles nicht mehr geheim heutzutage. Das findet ja nicht in irgendwelchen verrauchten Hinterzimmern statt, sondern wenn man weiß, wo man im Internet hingucken muss, dann ist das für jedermann da sichtbar. Und also wenn man mal auf die Webseite des Dritten Weges klickt, dann hat man das Gefühl, das könnte 1933 sein. So. Und diese Strömungen, die konkurrieren natürlich auch um Wähler, die konkurrieren um Leute. Und das geht alles nicht so ganz reibungsfrei ab, denn einerseits gehört man zum selben Block, andererseits ist da eine gewisse Konkurrenz. Ja, also wie gesagt, woran glauben die? Was ist die Ideologie der neuen Rechten? Wie gesagt, das ist eine Ideologie der Ungleichwertigkeit, die eben sich auf dieses Großraumkonzept beruft, aber am Ende der eine Kern, auf den sie sich alle einigen können, das ist, dass sie ein homogenes Volk wollen. Ein ethnisch-kulturell homogenes Volk, wie sie sagen. Und traditionelle Geschlechterrollen und der Rest scheint mir immer so, ist größtenteils verhandelbar.
Auf mich wirkt das so, als nennt man sich nur deswegen neue Rechte, damit es marketingmäßig besser passt. Eigentlich sind die Ideen genau die gleichen wie die der alten Garde. War es auch schon in den 20ern, du hast es ja gerade ausgeführt, und dass man halt quasi einfach sich da als anders irgendwie sich anstreichen möchte, um zum Beispiel auch nicht mit dem Dritten Reich in einen Topf geworfen zu werden, sondern dass man irgendwie sagen kann, nee, wir sind ja wer anders. Würdest du diesen Eindruck, den ich jetzt gerade gewonnen habe, teilen, oder gibt es schon noch Abgrenzungen und Denkmuster, die sich unterscheiden?
Wie gesagt, das sind Denkmuster, die unterscheiden sich schon, aber halt, wie gesagt, im Detail. Ja? Also es gibt zum Beispiel genau kein Anzeichen dafür, dass irgendwer in der AfD wirklich einen Führerstaat zurück möchte. Ja? Dafür gibt es keine Belege. Hätten wir diese Belege, die Partei wäre schon lange verboten. Ja? Also der Verfassungsschutz schaut da ja genau hin. Und diesen Beleg, den finden wir einfach nicht. Das heißt nicht, dass es das nicht vielleicht in den Köpfen mancher Leute doch gibt, aber zumindest haben wir keinen Beleg dafür. Auch schon in der konservativen Revolution hat man zum Beispiel den Rassebegriff der Nazis zum Beispiel kritisiert und abgelegt, weil man gesagt hat, so dieses rein biologistische, das ist Blödsinn. Ja, man hat da sich so eine Verknüpfung von Kultur und Abstammungsbegriff schon gebastelt, aber es war was anderes. Ja, also das sind, wie gesagt, Feinheiten, die aber ja durchaus eine Rolle spielen. Also ich sag's mal so, ja, Lutheraner und Katholiken sind beides Christen, ja, aber sie andere Geschmacksrichtung Christentum. Mhm. Und so ist das ein bisschen da auch.
Jetzt, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber mir drängt sich die Frage auf, was denn die Anhänger der konservativen Revolution gesagt haben, als der Führerstaat gescheitert ist. Haben sie dann quasi so reagiert, dass sie gesagt haben, hey, hätten wir es ausprobiert, hätte es geklappt? Oder haben die sich dann eher zurückgehalten?
Ja, das kommt halt drauf an. Also wie gesagt, das ist ja eine homogene Gruppe auch, eine sehr homogene Gruppe auch. Es gibt sogar Leute, die sagen, die kann man gar nicht alle in einen Topf schmeißen. Das ist Quatsch. Also da, na, wie gesagt, Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften, da gibt's selten die Einheitsmeinung. Ja, verschiedene Leute haben da verschieden reagiert. Ein Teil von denen hat den Krieg halt einfach auch nicht überlebt. Also Oswald Spengler ist 1936 an einem Herzinfarkt einfach verstorben. Das heißt also, der hat den Aufstieg der Nazis noch miterlebt. Er fand den überhaupt nicht gut. Also wie gesagt, Oswald Spengler hat Hitler mal mit dem Satan verglichen und fand das überhaupt nicht gut, weil also er war der Meinung, das müsste eigentlich viel aristokratischer sein. Der Hitler und seine Leute, die waren ihm einfach zu pöbelig. Ja, ja. Das war nicht, was ihm vorschwebte.
Da sind wir wieder bei der intellektuellen Elite und dem Bild.
Genau.
Von sich selbst,
Aber er ist dann 36 verstorben. Ja, hat den Krieg und das, was danach kam, nicht mehr mitgekriegt. Edgar Julius Jung war Redenschreiber für Franz von Papen. Der hat ganz bewusst versucht, sich Gedanken zu machen, wie man Hitler wieder von der Macht entfernen kann. Mhm. Und wurde dann von den Nazis auch im Zuge des sogenannten Röhm-Putsches umgebracht. Der Karl Schmidt, der schon erwähnt wurde, der hat sich mit den Nazis arrangiert. Der ist dann relativ schnell in die Partei eingetreten nach der Machtübernahme. Der hat einen berühmten Aufsatz geschrieben, der Führer schützt das Recht, heißt dieser Aufsatz, wo er also sich verbiegt bis zum geht nicht mehr, damit er da also einen Rechts- und Volksbegriff und Demokratiebegriff findet, den er da, also quasi, um Hitler zu loben, hat dann, war da sehr karrieristisch unterwegs, bis er so karrieristisch war, dass das einigen Leuten in der NSDAP-Führungsriege negativ aufgefallen ist, und dann haben die ihn quasi kaltgestellt. Und zwar jetzt nicht ermordet, aber er hat dann keine weitere Aufstiegschancen mehr in der Partei gehabt, weil er einfach zu karrieristisch rübergekommen ist. Also unterschiedliche Vertreter der konservativen Revolution haben unterschiedlich reagiert. Diejenigen, die den Krieg überlebt haben, haben sich dann natürlich hinterher logisch davon distanziert, von den Nazis, mehr oder weniger glaubwürdig, wie das immer so ist. Aber natürlich war die Idee, die Nazis haben das halt einfach falsch gemacht. Also man kennt ja diesen Spruch immer von, wenn ich das sagen darf, ich will hier keine Hufeisentheorie aufmachen, aber man kennt immer diesen Spruch, das war ja gar kein richtiger Kommunismus oder gar kein richtiger Sozialismus. So ein bisschen machen die das auch, ja. Also die Nazis haben es falsch gemacht, aber die Ideen waren schon richtig, man hätte sie nur anders umsetzen müssen.
Okay, habe ich verstanden. Das ist auch so ein bisschen so in die Richtung, wir sind, also die haben Verbrechen begangen und so weiter, aber wir sind was Besseres als die.
Genau, also wir haben ja keine Verbrechen begangen und wir hätten diese Verbrechen auch nicht begangen. Und so versucht man sich dann da eben abzugrenzen. Wie gesagt, das funktioniert nicht sauber, denn wie gesagt, sie können es ja nicht lassen. Sie können ja diese Spielerei mit der NS-Symbolik und so weiter und den Bezügen, zumindest in Deutschland, sie können es nicht lassen.
Da kommen wir genau zu der nächsten Frage. Was sind denn das für Ziele, die diese Gruppe der neuen Rechten hat? Also gerade wenn wir jetzt über die AfD reden, dann geht es ja viel auch um Macht und um, ja, dass man vielleicht auch die Demokratie in Frage stellen möchte, zumindest aber sagen Kra und Co. ja auch ganz, ganz deutlich auf den Straßen, dass die Regierung versagt. Welche Ziele hat die neue Rechte?
Also wie gesagt, diese Gruppe, die sich selber die neue Rechte bezeichnet, die sehen sich ja als Intellektuelle, die sehen sich als Vordenker, die sind zum Beispiel auch gegen Gewalt. Ja, also die Frage, wie rechtfertigen die zum Beispiel Gewalt, stellt sich gar nicht, weil die Gewalt ganz explizit ablehnen. Die sagen, das ist der falsche Weg. Wir wollen den Weg in die Köpfe, die nennen das Metapolitik. Ja, also sie nehmen da einen linken Vordenker aus der Zwischenkriegszeit, den Antonio Gramsci, einen italienischen Kommunisten, den nehmen sie her, entstellen ihn fast bis zur Unkenntlichkeit und sagen, der hat damals eine Theorie entwickelt, wie man die Vorherrschaft erringt. Und diese Vorherrschaft in der Gesellschaft, die erringt man eben nicht dadurch, dass man Wahlen gewinnen kann, beziehungsweise erst muss man seine Ideen in der Gesellschaft verankern und dann kann man die Wahlen gewinnen. Erst wenn die Leute eigentlich schon der Meinung sind, dass das, was ich politisch anzubieten habe als Partei, das ist, was benötigt wird, erst dann sollte ich es zum Verkauf anbieten, sage ich jetzt mal. Und das nennen die Metapolitik, das ist dieser Kampf um die Köpfe, nicht der Kampf um die Straße. Ja? Die Nazis haben einen Kampf um die Straße und einen Kampf um die Parlamente geführt. Und diese neue Rechte, die schreibt sich auf die Fahnen, dass sie einen Kampf um die Köpfe führen möchte. Sie wollen die Deutungshoheit, sie wollen, dass gewisse Dinge sag- und denkbar sind und auch von vielen Leuten geteilt wird, in der Hoffnung, dass dann eine parlamentarische Partei, wie zum Beispiel die AfD, Teile dieses Programms dann auch parlamentarisch umsetzen kann.
Wie weit würdest du denn sagen, ist dieser Kampf um die Köpfe vorangetreten? Bis wohin reichen die neuen Rechten? Wer ist die Zielgruppe? Wo stehen wir heute?
Ja, also das ist eine wirklich, wirklich gute Frage, denn gegründet wurde dieses Institut für Staatspolitik, das inzwischen ja, wie gesagt, schon wieder abgeschafft ist. Das hat sich gerade dieses Jahr aufgelöst. 2001. Und ich denke, vieles ist.
Kannst du kurz erklären, was das Institut für Staatspolitik ist?
Ach so, ja, Verzeihung, ja. Also das Institut für Staatspolitik ist ein Verein, den der auch schon erwähnte Götz Kubitschek mit anderen Mitstreitern gegründet hat, das sich eben zum Ziel gesetzt hat, diese Metapolitik zu betreiben und unter anderem betreibt oder hat betrieben, dieses Institut für Staatspolitik, das in einem kleinen Ort namens Schnellroda ist. Deswegen spricht man öfters auch mal vom Schnellroda-Komplex. Oder Sie haben bestimmt vielleicht manche vom Rittergut in Schnellroda gehört. Genau, dort hat man eine Zeitschrift herausgegeben, die sogenannte Sezession. Und dort hat man einen Verlag gegründet, den Verlag Antaios, in dem eben solche Schriften veröffentlicht werden, wo man Sommerakademien veranstaltet, um eben Leute auch in diesem Gedankengut zu schulen und das dann in die Gesellschaft zu tragen. Und ich habe das Gefühl, davon hat schon einiges funktioniert. Natürlich sind die groß geworden im Zuge der sogenannten Migrationskrise 2015. Das hat den richtigen Schub gegeben. Aber ja, wie weit das jetzt wirklich deren Erfolg ist oder wie weit die da einfach eine Welle mitgeritten haben, das ist wirklich schwer zu sagen.
Du, sag mal, weiß man eigentlich irgendwie mehr zum Institut für Staatspolitik? Ich finde das immer ein bisschen krude.
Wie gesagt, dieses Institut für Staatspolitik hat sich ja jetzt Anfang des Jahres aufgelöst. Und man geht ja davon aus, die haben sich deswegen aufgelöst, damit man einem Vereinsverbot zuvorkommt. Was aber bis heute nicht klar ist, wo eigentlich das ganze Geld herkommt, mit dem dieses Institut für Staatspolitik betrieben wurde, beziehungsweise da wurden jetzt zwei neue Unternehmensgesellschaften gegründet, die die Arbeit fortführen werden, nur halt unter anderem Namen.
Diese Euroversion-Dings da in Prag unter anderem.
Und man weiß nicht, wo diese ganzen Gelder herkommen. Ne? Also wie gesagt, so ein bisschen was ploppt immer mal wieder auf, wenn sie Scheiße bauen. Also gerade der Kra scheint ja ziemlich ungeschickt zu sein. aber zum Beispiel, wo jetzt der Kubitschek seine ganze Kohle her hat und wie das alles finanziert wird da in Schnellroda, das ist zumindest öffentlich nicht bekannt. Das vielleicht wissen die Geheimdienste da mehr, aber gemauschelt wird, dass das halt alles Putin-Geld ist und dass das von KGB-Offizieren begleitet wird, psychologische Kriegsführung etc. pp. Und so Zeugs.
Ja. Ja, ich ehrlich gesagt, das habe ich auch gehört. Das ist auch mein Kenntnisstand. Ich habe gar nicht mehr so das hinterfragt. Für mich war das irgendwie klar, dass das russisches Geld ist, aber vielleicht ist es gar nicht so klar, wie ich gedacht habe.
Naja, gut, das ist halt ein Gerücht. So, jetzt gehen Leute wie wir beide hin und sagen, es ist durchaus plausibel, aber erstmal ist es halt
ein Gerücht. Ja, du hast recht. Ich habe das einfach so abgespeichert, ne, weil es für mich so plausibel war, dass ich da gar nicht.
Genau, und dann muss man halt gucken, dass man nicht selber in so eine Verschwörungstheorie verfällt.
Ja, sagt, ja, logisch. Du hast vollkommen recht, du hast total recht. Ja, aber lass uns doch vielleicht zum Thema zurück. Wen wollen die erreichen mit der Kommunikation? An wen richtet sich das?
Ich meine, sie wollen alle Leute abholen, die tendenziell abholbar sind. Und der Feind steht für sie ganz klar, das ist der Liberalismus, der westliche Liberalismus. Das heißt, jeder, der daran Zweifel hat, der ist ein potenzielles Ziel und das kann interessanterweise sogar Linke treffen. Ja, also der Witz an der Geschichte ist, die denken gar nicht so sehr in links und rechts, weil mit so einer Sarah Wagenknechts Partei könnte man vermutlich zusammenarbeiten.
Wenn wir über diese typischen Springerstiefel-Rechten nachdenken, die sich den Führerstaat zurückwünschen und eben auch die Rassenlehre vertreten, dann hat man immer dieses Bild, dass die in Burschenschaften auftauchen, dass es auf Volksfesten genau diesen typischen also ich habe jetzt dieses Bild im Kopf von dem sich einpinkelnden Nazi, ja, der etwas runtergekommen Bild, ja, ist. So. Und wenn ich das jetzt so höre, wie ist denn dann quasi aus dem sich einpinkelnden Nazi ein Intellektueller geworden, der halt quasi dieser neuen Bewegung folgt? Oder finden wir auch die neuen Rechten in den Kommunen, auf den Schützenfesten und Co.?
Wie gesagt, man findet Mischformen immer und überall, ja. Aber es ist schon so, dass die Volksfeste, die Burschenschaften, dass das eher so das klassische Milieu ist. Mhm. Weil das ist, wie gesagt, das ist den neuen Rechten ja auch zu pöbelig. Das war der konservativen Revolution damals zu pöbelig, das ist den neuen Rechten alles zu pöbelig. Wie gesagt, es gibt natürlich Überschneidungen in diesen Milieus, ja. Das heißt zum Beispiel, Die neue Rechte sagt sich immer wieder, oder identitäre Bewegung, die sagen sich immer wieder von der Gewalt los, haben aber verurteilte Gewalttäter in ihren Reihen. Diese Trennung funktioniert nicht sauber. Ja.
Wer ist die identitäre Bewegung? Vielleicht auch noch mal kurz, für die, die es nicht wissen.
Für die, die es nicht wissen, die identitäre Bewegung ist eine Jugendbewegung, zunächst in Frankreich auch entstanden ist und dann in Österreich und Deutschland auch Ableger gegründet hat, die versucht haben, linke Aktionsformen, wie zum Beispiel von Greenpeace und so weiter und so fort, auf die Rechte zu übertragen. Zu sagen, wir machen als Bewegung Aktionen, die Aufmerksamkeit erregen, die eben auch den Kampf um die Köpfe führen wollten, allerdings in Bewegungsform, ja, nicht als Intellektuelle, sondern in Bewegungsform, aber gewaltfrei, kreativ, mit eben Aktionsformen, die man sich links der Mitte abschauen wollte oder abgeschaut hat, weil man gesagt hat, das scheint offensichtlich zu funktionieren. Ja, Greenpeace ist beliebter als irgendwelche Springerstiefel-Neonazis und daraus hat man geschlossen, die Aktionsformen von Greenpeace muss man kopieren. Ob das jetzt der richtige Schluss ist, stelle ich mal so dahin. Aber das war so grob gesagt die Überlegung dahinter. Ja, und wie gesagt, die sind natürlich auch auf Volksfesten, die machen Wanderungen. Da gibt's immer viele Bilder in der Natur. Denn auch das ist ja so ein Ding oft in der politischen Rechten, dass man die Natur so ein bisschen verklärt. Es kommt alles aus der Romantik. Mhm. Aber das ist nicht so sehr die Zielgruppe. Also zum Beispiel gründen sich gerade an den Universitäten Lesekreise. Jetzt habe ich vergessen, wie sie heißen. Bewegung 451 oder so ähnlich nennen die sich. Also bezieht sich auf das Buch Fahrenheit 451. Da bilden sich Lesekreise. Wie gesagt, die wollen Intellektuelle sein. Das auf der Straße, das auf dem Volksfest, das Pöbelige, das ist nicht deren Ding.
Das erklärt aber auch, wieso sich jetzt, seit es Entgleisungen gab in Richtung SS-Verbrechen, sich Marie Le Pen, Italien, Frankreich und Co. distanzieren, weil ihnen das wahrscheinlich dann zu weit geht, weil sich die Bewegungen in den Ländern als neue Rechte identifizieren und ihnen die SS und Co. einfach zu pöbelig ist und zu davon heben wir uns ab. Wir wollen ein besseres Konzept umsetzen.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss gestehen, mit italienischer und französischer Rechter kenne ich mich nicht so gut aus, weil ich kein Französisch spreche und mein Italienisch nicht gut genug ist, dass ich dem folgen könnte.
Ja, dann vielleicht war es jetzt auch eine falsche Richtung.
Weiß ich nicht. Also, weil was man zumindest, also was ich mitbekomme, ist, das ist, wie die neue Rechte in Deutschland reagiert auf Le Pen und Meloni. Giorgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin. Und da spricht man zum Beispiel in der AfD von einer Melonisierung, ja, die man ablehnt. Also es gibt da strategische Überlegungen, wie man eben vorzugehen hat. Und da gibt es zwei Strategien. Die Strategie von Meloni und Le Pen scheint zu sein, die Konservativen nach Möglichkeit einzubinden. Dazu muss man ihnen aber einen Schritt entgegengehen, während die neue Rechte in Deutschland, also da gibt es einen Autor, der zum Beispiel Benedikt Kaiser, der explizit davor warnt, der sagt, man sollte diese Melonisierung nicht nachgeben, denn damit wird die AfD dann auch nur Systempartei und dann ändert sich ja nichts so.
Verstehe.
Und der Maximilian Krah hat das ja auch gesagt, der Krah ist ja sehr stark in TikTok und mit seinen Videos bekannt geworden. Und da gibt's von ihm auch eine Aussage in einem Interview, wo er sagt, naja, sein Ziel muss es sein, die Union zu zerlegen. Ja, wenn die Union zerbricht, dann hofft er, dass die konservativere Hälfte der Wähler sich von alleine an die AfD bindet. Und dann muss er auf die CDU gar nicht zugehen, denn dann kommen die zu ihm. Ja, das ist also eine andere Strategie, wie man an die Macht kommt. Und da unterscheiden die sich. Das heißt nicht, dass Meloni oder Le Pen jetzt nicht rechtsradikal bis rechtsextrem wären. Wo genau auf dem Spektrum die sich befinden, wie gesagt, kann ich so genau nicht beurteilen. Aber zumindest gibt es diese Sichtweise aus der deutschen neuen Rechten auf diese Bewegung.
Okay. Jetzt hast du ausgeführt, dass sie das Ziel haben, die Köpfe zu gewinnen und dass die Ideen, die sie haben, in der Gesellschaft verankert werden sollen. Mit was für Methoden machen sie das und welche Symbole und Motive benutzen sie dazu?
Ja, die Nummer eins Methode, die sie nutzen, ist der Kulturkampf. Ja, das geht schon vom Ausgangspunkt der neuen Rechten los. Alain de Benoist, das war ein französischer Denker in den 70ern und 80ern, der hat damals eben angefangen, Gramsci zu lesen und hat gesagt, Kulturkampf von rechts, das ist der Weg, wie wir das machen. Und diese Methode lässt sich natürlich wunderbar auf die sozialen Medien übertragen. Das heißt also, Themen setzen, Themen wiederholen, Themen emotionalisieren und okkupieren. Ja? Also es muss in die Köpfe rein, dass ein gewisses Thema denen gehört. Ja? Und dann muss man schauen, dass die anderen eben überreagieren, um so eine Differenzierung, die Differenzierung aufzuheben. Ja, das, also das Ziel derer ist, dass es nur noch Schwarz und Weiß gibt. Und die, die irgendwo im Grauen stehen, ja, die sagen, naja, die haben ein bisschen Recht und jene haben ein bisschen Recht, dass die dann eben einer oder der anderen Seite zugeschoben werden.
Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Migrationspolitik gucken oder auch andere Felder, da geht zum Beispiel gar kein normaler Diskurs mehr. Das ist genau das, was sie versuchen, ne? Also, dass halt quasi das Thema emotional aufgeladen ist und dass man eigentlich nur noch, du bist dafür, ach, Kriminelle, Ausländische, die willst du hier im Land behalten, sondern dass man gar nicht mehr über zum Beispiel Integrationsstrategien reden kann, sondern es geht ihnen nur darum, okay, dieses Thema gehört zu uns.
Genau. Es geht ihnen darum, dass gestritten wird, dass, wie du sagtest, dass der Diskurs nach Möglichkeit sehr, sehr dichotom geführt wird. Ja? Also, ne, das, wie soll ich denn sagen? Ich hatte in meinem Podcast, ich betreibe ja auch einen kleinen Podcast, wo ich Gespräche führe mit Leuten, da hatte ich einen Migrationsforscher oder Historiker, der zur Migration geforscht hat, der selber iranischer Abstammung ist, in Köln aufgewachsen, aber jetzt in Zürich lebt. Ja? Ja. Und der hat gesagt, also, ne, wie willst du das denn jetzt beschreiben? Ja, das kannst du doch gar nicht so schwarz-weiß beschreiben. Ja, er hat gesagt, er ist in der Schweiz zum Deutschen geworden, weil die Schweizer ihn, weil er Hochdeutsch spricht, als Deutsch identifizieren. In Köln, wo er aufgewachsen ist, war er immer der Iraner, weil er halt dunkle Haare und ein bisschen dünkleren Hautfarbe hat und Esbahan Ghizi heißt. Ja, und er sagt, dieses reine, bist du dafür oder dagegen? Ja, also das ist ja gar keine sinnvolle Frage. Bist du für oder gegen Migration? Das ist gar keine sinnvolle Frage. Diese Frage sollte man gar nicht stellen, die sollte man so nicht diskutieren. Und man sollte da eben auch zulassen, dass es Grautöne gibt und dass manche Leute eben sagen, hey, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist natürlich auch nicht alles Scheiße. So. Und das dann zivilisiert ausdiskutieren, das zu verhindern, das ist die Strategie. Lasst sie alle streiten. Je mehr gestritten wird, desto besser.
Ja, und man geht ja dann, das haben Studien ja auch gezeigt, eher zum Original. Also das heißt, wenn man das Gefühl hat, die eigentlichen, die demokratischen Parteien helfen mir nicht, werden sich nicht einig, streiten und so weiter, dann geht man halt in die Arme der AfD.
Genau, und deswegen ist es halt wichtig, dass man gewisse Dinge nicht tut. Ja? Und was halt so. Ne, die AfD ist ja jetzt, wie gesagt, also die neue Rechte, die sehen sich als ja Intellektuelle, als Vordenker. Die sind auch gar nicht so wild drauf, Parteien in der Partei zu sein, sondern denen reicht es, dass die Partei von ihnen beeinflusst wird. Die AfD hingegen ist halt erstmal eine rechtspopulistische Partei. Und bevor jetzt jemand schreit, ja, also Populismus, Extremismus, Radikalismus, das sind in meinen Augen alles unterschiedliche Phänomene. Das heißt also, wenn ich jemand als rechtspopulistisch bezeichne, dann heißt das nicht, dass der deswegen nicht auch rechtsradikal oder extrem sein kann, sondern Populismus ist einfach ein anderes Phänomen. Und der Populismus heißt einfach, da baut jemand so ein Wir, das wahre Volk, gegen die Eliten da oben Bild auf, ja. Und da versucht ja die AfD anzudocken. Und deswegen darf man sich zum Beispiel halt auch nicht auf diesen Populismus einlassen. Aber diesen Populismus, den gibt es natürlich nicht nur von rechts, den kann prinzipiell jeder betreiben.
Das wird ja auch gemacht. Also, wenn man ein Cover sieht, wo unser Bundeskanzler sagt, wir müssen im großen Stile abschieben, dann ist das nichts anderes als das.
Willst du was sagen? Genau. Nee, eigentlich nicht, damit ist alles gesagt. Also, ja, also das Schlimmste, was man machen kann, ist Hoffnungen erwecken, die man dann nicht erfüllt, weil dann wenden sich die Leute enttäuscht ab und sagen, der hat mir doch X versprochen und jetzt liefert er nicht, dann gehe ich halt zu denen auch und schau mal, ob die liefern können.
Ja, genau. Ja, jetzt ist es aber so, dass wir ja schon gesagt haben, sie versuchen sich ein wenig abzugrenzen von dem klassischen Alt-Nazi, dass es ihnen aber nicht immer gelingt. Also sie möchten natürlich schon, durch die Symbole und durch auch bestimmte Kampfbegriffe klar machen, dass sie diese Leute auch abholen wollen. Ich denke da an so Parolen wie Deutschland den Deutschen, Umvolkung und so weiter. Das sind Dinge, die in den Wortschätzen der neuen Rechten genauso vorkommen wie in den Altnazis. Ist das so, dass halt quasi sie sich da treffen? Oder gibt es noch Motive und Symbole, die von den neuen Rechten benutzt werden, die sich da abgrenzen zu den Altnazis?
Ja, also wie gesagt, das Deutschland den Deutschen, das würdest du wahrscheinlich bei der neuen Rechten so nicht hören. Ja? Die sprechen lieber von der ersetzenden Massenmigration. Kommt am Ende, wie gesagt, aufs selbe raus. Ja? Die sprechen von einem homogenen Volk. Ich habe es hier liegen, ganz kurz. Ne? Also der Martin Sellner, den ich ja vorhin schon erwähnt hatte, der schreibt: Nur jene Migrantengruppen, die erfahrungs- und erwartungsgemäß assimilationsfähig und willig sind, sollen einwandern dürfen. Auch hier gelten strenge identitätsschonende Obergrenzen. Ja? Also wie gesagt, der sagt nicht Deutschland den Deutschen. Der sagt, so ein paar Ausländer sind schon okay, aber die müssen sich anpassen und es dürfen einfach auch nicht zu viele werden und überhaupt nur die, die wir wollen. So. Ja? Also es ist ein anderer Ton. Wie weit das dann ein und dieselbe Sache ist, überlasse ich jedem selbst. Ja, aber also wie gesagt, es gibt die zwei Motive, wo man eben versucht, Leute abzuholen. Das ist einmal das traditionelle Geschlechter- und Rollenverständnis, ja. Und auch das darf man jetzt nicht übersimplifizieren, ja. Also mit die Frau zurück an Herd oder Kinderkirche Küche, das ist es nicht, ja. Der Maximilian Krah schreibt ganz explizit, dass das nicht das Ziel ist, dass man anerkennt, dass die moderne Arbeitswelt anders gestrickt ist, dass Frauen an der Arbeitswelt auch teilnehmen sollen, aber dass sie natürlich weiblich sein sollen. Und dann führt er aber nicht aus, was das jetzt eigentlich heißt. So, was macht eine Frau weiblich? Keine Ahnung. Ja, da denkt er wahrscheinlich an traditionelle, ja, Geschlechterrollen, dass die sich hübsch macht, dass die vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, sanfter ist oder was auch immer. Aber so ganz plump, ne, Frau zurück an Herd, ist es dann doch nicht. Also wie gesagt, man versucht sich da immer ein bisschen abzugrenzen. Man lässt auch vieles offen. Also der Maximilian Krah schreibt an irgendeiner Stelle vom ethnischen Substrat, das erhalten sein muss. Ja.
Oha.
Weißt du, was ein ethnisches Substrat ist? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann nur spekulieren.
Das ist ja furchtbar. Okay, gut, wir haben da dann also eine gewisse Abgrenzung, die man dann doch noch gerne hätte. Na gut, okay. Jetzt ist es so, dass ein wichtiges Ziel aus dieser ganzen Chose ist ja, wie du ja schon gesagt hast, dann auch die Deutungshoheit. Und eine Sache, die immer wieder gemacht wird, ist, den Diskurs zu verschieben. Die Vorstellung, die ich habe von den neuen Rechten oder gerade von den neuen Rechten, vielleicht kannst du es gleich einmal einordnen, ist, dass das Sagbare, ja, also verschoben wird hin zu rechtsextremeren Aussagen. Ist das etwas, was eher bei den Altnazis vorkommt, oder ist das auch eine Methode der Rechten, der neuen Rechten?
Also das ist explizit eine Methode der neuen Rechten. Die schreiben das auch so, denn die sind ja, wie gesagt, belesen. Die halten sich für Intellektuelle. Und das heißt, sie haben gesehen oder sie sehen sich selber auch als Minderheit. Sie sehen sich bedroht in ihrer Lebensart. Und sie machen sich natürlich Gedanken, wie sie das ändern können. Und wie gesagt, was sie seit einiger Zeit eben machen, also wie gesagt, mit de Benoist hat das angefangen, sie gucken dahin, wo sie den Sieger vermuten. Und das ist links der Mitte. Ja? Und dann lesen sie einen Gramsci und sagen, okay, der Gramsci hat gesagt, wir müssen Kampf um die Köpfe führen. Klingt plausibel, machen wir. Dann gibt's diese Theorie des Overton-Fensters, das ist nichts links- oder rechtsradikales, sondern das ist einfach eine politwissenschaftliche Theorie, die sagt, es gibt gewisse Dinge, die sind akzeptabel, und es gibt Dinge, die liegen außerhalb dieses Fensters, und die sind dann schockierend bis inakzeptabel. Und dieses Fenster, das kann man schieben. Mhm. Also sagen die, ja, klingt plausibel, dann müssen wir das Fenster halt, wie du sagtest, das Sagbare in unsere Richtung verschieben. Und jetzt haben wir ja kürzlich gerade so ein schönes Beispiel erlebt. Ja. Ich verstehe es bis heute noch nicht, wie man auf die Idee kommen kann, zu einem Lied Deutschland den deutschen Ausländer rauszusingen. Eine Parole, die gegrölt wurde, als in Lichtenhagen die Ausländerheime, die Asylantenheime brannten. Meine Einschätzung ist, genau da war so eine Vorarbeit der neuen Rechten und ihres Umfelds tätig. Denn wir haben das ja, bevor es auf Sylt passiert ist, schon ein paar Mal vorher erlebt.
Genau.
Und die ersten Videos, die da kamen, sollen angeblich auch aus dem JA, also Junge Alternative, das ist die Jugendorganisation der AfD, aus diesem Umfeld herausgekommen sein. Und es ist nicht unplausibel anzunehmen, dass die das aus genau diesem Grund gemacht haben. Also was ist passiert? Die machen etwas, worüber sich die Gesellschaft lautstark empört. Dadurch verbreitet sich das als Meme. Und auf einmal fangen Leute an, das nachzumachen. Und also sorry, ich weiß nicht, was in den Köpfen der Leute vorgeht, die das nachmachen. Wir hatten das jetzt den Fall, dass, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Galatasaray Istanbul ist türkischer Meister geworden. Und dann haben türkische Fußballfans auf dieses Lied diese Parole gesungen und den Hitlergruß nachgemacht. Wo ich mir denke, so, also jetzt, ich komme nicht mehr mit. Ja. Wow. Wie passiert diese Mimifizierung? Aber das ist es, was sie wollen. Sie wollen Dinge harmlos wirken lassen. Und dazu gehört leider auch, und das ist etwas, das ich den Leuten immer noch zu bedenken geben möchte, ja, man darf gewisse Dinge nicht unwidersprochen stehen lassen. Man muss sich aber auch überlegen, ob diese auf 110% Entrüstung und Empörung zu verfallen, ob das der richtige Weg ist, sondern ob man sich nicht selber in seiner Kritik auch mäßigen muss, weil man sonst quasi überzieht. Also die Rechten, wie gesagt, haben sehr viel linke Denker gelesen und haben sich dort Strategien abgeschaut, von denen sie glauben, dass sie funktionieren. Und zum Beispiel gab es einen Community-Organizer, der hieß Saul Alinsky. Man behauptet, Obama hätte sich an dessen Ideen orientiert. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ist auch egal. Aber auf jeden Fall glauben die Rechten, dass Obama sich daran orientiert hat. Und dann hat man gesagt, okay, was machen die? Und eine Taktik, dieser Saul Alinsky hat ein Buch geschrieben, das heißt Rules for Radicals, Regeln für, ja, Radikale. Und eine dieser Regeln ist, oder einer dieser Aussagen, die er trifft, ist, die eigentliche Aktion ist die Reaktion des Gegners. Ja, das heißt also, die eine Seite provoziert, hält das Stöckchen hin und die andere Seite, die muss dann überlegen, wie sie damit umgeht. Nichts tun kann sie nicht, aber jetzt über jedes Stückchen springen ist auch doof. Ja, und das macht es so schwer, damit umzugehen.
Ich hatte bei diesem Video auf Sylt, wo besser gestellte Kinder, die wahrscheinlich aus reichen Haushalten kommen, auf einer Party eben jene Parolen gegrölt haben, die du eben zitiert hast. Ich habe das so interpretiert, dass Sensibilisierung jetzt gerade durch die Gesellschaft kommt. Es ist durch dieses Video viel klarer geworden, dass ja, Ausländerfeindlichkeit etwas ist, was im Alltag stattfindet. Es ist etwas, was wir immer wieder sehen. Es ist ja schon auch rausgekommen, dass auf mehreren anderen Volksfesten bestimmte Lieder umgedichtet werden. Und ich hatte jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass es diesen Sinn hat und dass einfach jetzt viel mehr Symbole wie ein Hitlergruß, wenn das passiert, dass das angezeigt wird und dass auch Polizei und unser Rechtsstaat aktiver werden, wenn diese Entrüstung halt zu sehen ist und wenn man sieht, dass wir das nicht wollen. Und noch eine andere Sache, ich hatte gehofft, dass das Signal Richtung Personen, die hier angegriffen werden, also mit einer Migrationsgeschichte oder auch Gäste, die vielleicht hier ein Arbeitsvisum haben oder, dass die sehen, okay, es gibt hier eine große Mehrheit in Deutschland, die das nicht teilt. Würdest du sagen, dass es trotzdem nicht, ja, dass wir da zu viel drüber reden?
Wie gesagt, ich glaube, es kommt ganz drauf an, wie man drüber redet. Nicht ob, sondern wie. Und also wie gesagt, ich bin auch, also wie gesagt, mein Hintergrund ist Philosophie. Also wie jetzt soziale Systeme reagieren und so weiter, da bin ich auch nur Laie und kann mir das anschauen und spekulieren. Ich kann sagen, wie die Rechte, diese neue Rechte glaubt, dass es funktionieren wird, ob das dann tatsächlich richtig ist, wie die das einordnen, steht auf einem anderen Blatt. Also, aber das ist das, was sie versuchen, ja. Sie versuchen, solche Symboliken zu setzen. Wir sehen das ja, ne, mit irgendwelchen Themen. Also wer jetzt Twitter verfolgt hat nach diesem Sylt-Vorfall, der sieht immer wieder, dass Leute, die gar nicht so rechts ticken, trotzdem auf einmal anfangen, diese Rich Kids auf Sylt zu verteidigen. Ja, zum Beispiel, weil sie sagen, naja, die werden jetzt ganz hart angegangen, aber was war denn zum Beispiel, ne, mit den
Scharia
mit den Scharia-Kalifatsrufern? Oder was war denn mit dem, was war denn mit diesem Palästinenser, der da den jüdischen Studenten zusammengeschlagen hat? Ja?
Whataboutism, ne?
Ja, jein. Also da wird halt dieses Gefühl getriggert, ganz gezielt, dass da eine Doppelmoral herrscht. Ja. Ja? Und dieses Gefühl, also wie gesagt, die wollen ja Gefühle. Rechte Politik ist Thymos, schreiben sie an einer Stelle die Leute. Ja, also
was bedeutet das Wort Thymos?
Ja, eben nicht die Rationalität, sondern das Bauchgefühl. Ja, also die wollen dieses Ungerechtigkeitsgefühl triggern. Die wollen emotionalisieren. Und das gelingt ihnen mit solchen Aktionen, wenn die Leute das Gefühl haben, da wird mit zweierlei Maß gemessen, zum Beispiel.
Hm.
Und das ist, wie gesagt, es ist ganz schwierig, damit umzugehen, denn wie gesagt, man kann die Leute ja nicht einfach machen. Also, ja, also, wie willst du, das ist ja das Problem. Wie willst du, die bringen dich in ein Dilemma, ja. Denn du kannst ja nicht nichts machen. Also, ja, natürlich könnte man theoretisch nichts machen, aber das würde sich jetzt für mich nicht richtig anfühlen. Wie gesagt, dass wir jetzt aber so lange diese ganze Zeit darüber reden, entwickelt dann eine Eigendynamik. Und wie gesagt, das sind dann einerseits Selbstvergewisserungsprozesse bei den Leuten, die das ablehnen. Aber wir müssen ja immer bedenken, so Politik ist ein Spektrum und ja. Die AfD versucht ja nicht, den Grünwähler zu gewinnen im Allgemeinen, ja. Ja, also die versuchen ja nicht die Leute zu gewinnen, die ganz weit von ihnen wegstehen. Die versuchen den zu gewinnen, der vielleicht nur einen Schritt von ihnen weg ist. Den müssen sie nur ein klitzekleines Stückchen zu sich rüberziehen, wenn sie den gewinnen wollen. Auf diese Leute ziehen die ab.
Verstehe. Jetzt ist es so, dass ich auch ein bisschen den Eindruck hatte, dass Videos wie dieses und Skandale wie die du auch schon aufgezählt hast, also sprich Nazi-Vergleiche, Relativierung von Straftaten, SS-Zitate und so weiter, dass es in diesen Kreisen gebilligt wird, aber dass wir oft auch an einem Punkt sind, wo gesagt wird, oh, das geht mir jetzt aber zu weit. Würdest du sagen, dass es diese Grenze noch gibt? Also gibt es bei den neuen Rechten noch Grenzen, die sie selbst auch nicht überschreiten wollen und wo sie wissen, okay, damit kriegen wir niemanden?
Ja, also wie gesagt, das eine sind die taktischen und strategischen Grenzen und das andere sind die festen Überzeugungen. Was jetzt Taktik ist und was feste Überzeugung, das kann ich natürlich dir nicht sagen, denn ich kann ja nicht in die Köpfe der Leute reingucken. Ja? Also wie gesagt, was die neue Rechte ganz klipp und klar sagt, ist, sie lehnen Gewalt als Weg ab. Punkt. Ja? Dann begründen sie das lange hin und her mit Gene Sharp und dass friedliche Revolutionen erfolgreicher sind als Militanz, dass sie mit Militanz hier nur den Staat zur Repression veranlassen würden, dass man damit keinen Blumentopf gewinnt. Das heißt, sie geben strategische, taktische Argumente. Okay. Sie sagen aber, sie lehnen zum Beispiel Gewalt ab. Antisemitismus lehnt man immer wieder ab. Ja? Zumindest legt man dieses Lippenbekenntnis ab. Ja, aber auch da, woher, also meinen die das ernst, meinen die das nicht ernst? Ich kann es dir nicht sagen. In die Köpfe können wir nicht reingucken. Sie sagen zumindest, sie lehnen das ab. Wie gesagt, auch der klassische Rassismus wird abgelehnt. Das wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man ja in seinen eigenen Reihen Leute hätte, die, ne, die entsprechend nicht bioethnisch deutscher, autochtoner, wie sie schreiben, Abstammung seien, dass der wohl erzogene Ausländer selbstverständlich willkommen ist. Er muss sich halt assimilieren, was auch immer das dann heißt. Andererseits gibt es da so eine Stelle, ich kann sie nicht mehr zitieren, von Götz Kubitschek, wo er sinngemäß sagt, also ne, es gibt das wohlerzogene Migrantenkind und es gibt den deutschen Rotzlöffel und im Zweifelsfall ist ihm der deutsche Rotzlöffel halt doch näher als das wohlerzogene Migrantenkind. Also wie gesagt, diese Leute sind so ein bisschen schwer einzuschätzen. Wie gesagt, ich glaube erstmal wünschen sie sich einfach ein traditionelleres Weltbild, eine traditionellere Lebensführung. Das ist, glaube ich, das, was die wirklich wollen. Die sehen sich bedroht, ja. Dabei verstehe ich nicht so recht, warum. Also, wenn du viele Kinder haben willst, dann hab doch viele Kinder. Ja, verbiete ich dir doch nicht. Wenn deine Frau zu Hause bleiben möchte, dann soll sie halt zu Hause bleiben. Oder wenn sie arbeiten gehen möchte, dann soll sie halt arbeiten. Wir sind ein freies Land. Also es ist mir nicht immer so ganz klar, wodurch sie sich bedroht fühlen. Wie gesagt, das eine, auf die man sie immer und immer wieder reduzieren kann, ne, das ist diese ethnische Homogenität. Die schreiben sie ständig und überall. Die wollen sie haben.
Jetzt muss ich zugeben, egal was du erzählst, ich komme immer wieder zurück zu dieser Interpretation, dass es hier einen Marketing, also beziehungsweise halt so eine Art, was ist ja Kampf um die Köpfe genannt, also das ist halt, was müssen wir machen und was müssen wir sagen, um die Köpfe zu gewinnen, aber wenn sie dann mal kurz nicht aufpassen, dann kommt so raus und dann liefern sie, was sie eigentlich denken. Also sprich, man streicht sich so diese intellektuelle, man schreibt sich so eine intellektuelle Art auf die Karte, aber dahinter steht eigentlich nichts anderes als das, was wir schon kennen. Also du hast ja auch gesagt, dass es zum Beispiel, man lehnt Gewalt ab, aber es gibt dann doch gewalttätige Personen in deren Reihen. Also für mich wirkt das so. Man will sich schön anstreichen, aber eigentlich meint man was anderes.
Ja, wie gesagt, ich sage nur, das eine ist, was sie sagen, das andere, was sie denken und was sie wirklich denken. Ich kann es nicht wissen, ich kann nicht in die Köpfe reinschauen.
Ja, jetzt habe ich einfach auch nur mal meinen Eindruck gesagt. Jetzt ist es so, dass du schon so ein bisschen angedeutet hast, wie es überhaupt dazu kommt. Also früher war es diese konservative Revolution. Und du würdest aber insgesamt sagen, dass es eine Reaktion auf die Moderne ist und dass man halt sagt, okay, wir lehnen den Liberalismus ab. Wieso würdest du sagen, verfangen diese Ideen so gut? Schon früher, heute, immer wieder? Wer ist die Zielgruppe? Was ist an der Moderne so schlimm, dass Leute sich von sowas abgeholt fühlen?
Naja, die Moderne ist ein ziemlich herausfordernder Zustand. Ja, also es gibt einfach keine letzten Gewissheiten, es gibt keine Autorität, keine Instanz, die dir sagt, so ist es und so musst du es machen. Ja, in einem liberalen Rechtsstaat müssen wir alle sehen, wo wir uns positionieren und diese alten Autoritäten, die Stände, die Kirche, der Adel, das gibt's alles nicht. Das wollen wir ja auch nicht. Ja, jeder, ich bin der Meinung, jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Und davon fühlen sich Menschen eben bedroht. Also das Ganze, glaube ich, kommt aus einer Zeit der Umwälzungen, denn die erste moderne Kritik, die wir so erleben, die kommt so aus dieser esoterischen Welle des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts. Ja, und da sehen wir ja auch, dass sich auch Rechtsradikale bis Rechtsextreme heute wieder drauf berufen, ganz explizit. Also ich habe extra mal nachgeguckt. Ich habe geguckt, der Martin Sellner in seinem neuen Buch ins Literaturverzeichnis, und da findet sich dann René Gounod, Die Krise der modernen Welt, eine Schrift von 1927, glaube ich. Und der Gounod, das war ein französischer Esoteriker, ja, der einfach gesagt hat, die Welt hat ihren Zauber verloren, dieses Technische, diese Moderne, dieses Sterile, das ist alles nichts für uns. Ja. Da ist was verloren gegangen und das wollen sie wieder haben. So was Kuscheliges, so was Warmes. Ja. Da wird ja die Welt als nihilistisch beschrieben. Eine Umwertung der Werte hört man immer wieder, ja, also die wollen also das Schöne zerstören oder das Hässliche als schön erklären und so weiter. Und solche Motive findet man immer wieder und die sind schwer zu fassen und das, ja, ist für mich einfach, wie gesagt, ein allgemeines Unwohlsein mit Unsicherheit. Und solche unsicheren Zeiten, die hatten wir, wie gesagt, Anfang des 20. Jahrhunderts, da hat sich sehr viel gesellschaftlich gewandelt. Dann, ja, logisch, Erster Weltkrieg, die Zwischenkriegsjahre, das war eine höchst dynamische Zeit vieler Krisen. Und dann hatten wir ja nach dem Krieg die Aufbauphase und dann erstmal eine sehr, ich sag mal, vergleichsweise stabile Zeit in Mitteleuropa mit einem Wirtschaftswunder, mit Aufschwung, einem Wohlstandsversprechen. Und das, glaube ich, ist auch einer der Gründe, warum eine Zeit lang wirklich rechtsradikale und extreme Parteien bei uns nicht so gut verfangen haben. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, Rassismus und solche Einstellungen immer gab und gibt. Aber jetzt haben wir halt die Zeit dieser sogenannten Multikrisen. Ob das jetzt die Ukraine ist, ob das die sogenannte Migrationskrise war,
Corona,
die Finanzkrise davor, ist quasi gefühlt ständig was Neues. Und die Leute sind sich gar nicht mehr sicher, so geht's meinen Kindern irgendwann mal besser als ich. Und gefühlt gibt's ja nur diese zwei Modi, ja. Also entweder wir glauben an einen linearen Fortschritt, der immer vorwärts zum Besseren, oder wir glauben an so ein zyklisches Modell, was ich vorhin erwähnt hatte von Oswald Spengler. Wir steigen auf und dann steigen wir ab und dann müssen wir uns erneuern, damit wir wieder aufsteigen können. Ist natürlich beides Quatsch, denn so funktioniert Geschichte nicht. Ja, nichts ist determiniert, weder der ewige Aufstieg noch der ewige Zyklus. Aber ich glaube, da kommt das halt so her, dass die Leute ja merken, irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich es mir vorstelle, wie ich es mir gewünscht hätte. Gerade im Osten wurden ja mit blühenden Landschaften und so weiter Versprechen gemacht, auch von Kohl damals schon, die halt so eins zu eins nicht zu halten waren. Und dieses Niedergangserzählung, Oswald Spengler, der Untergang des Abendlands, die Krise der modernen Welt. So ein Gefühl, glaube ich, macht sich halt gerade auch wieder ein bisschen breit. Und dann sind die Leute wieder anfällig für Leute, die ihnen eben so Erzählungen bieten, warum es schief geht und wie es dann auch wieder besser wird. Das wäre meine Vermutung, ja.
Es bedeutet aber auch, jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, dass wir hier eine Gruppe von Menschen haben, die in Anführungszeichen Angst vor Veränderungen haben.
Die sicherlich auch, aber wie gesagt, wenn da Rich Kids auf Sylt Parolen singen.
Naja, man nimmt ihnen ihr Auto weg. Also die Grünen wollen Verbrenner aus, Konsum sollen sie einschränken, Fliegen wird geächtet. Also auch den Rich Kids nimmt man Dinge weg.
Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob die das so sehen oder ob die sich quasi über allem stehend sehen und der Meinung sind, das kann ihnen eh niemand was.
Ja, ich habe den Begriff Wohlstandsmaden so ein bisschen im Kopf. Das geht so in das vereint das, was du gesagt hast und das, was ich gesagt habe, so ein bisschen. Deswegen ja, also ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Aber wir driften ein bisschen ab in die Psychologie. Das ist ein interessantes Feld, genau. Es ist aber auch genauso spekulativ. Vielleicht schauen wir noch mal so ein bisschen zurück in die neue Rechte. Wir haben ja schon ganz oft jetzt die AfD erwähnt. Und wir haben gesagt, so okay, die AfD geht eher in die Richtung der neuen Rechte. Wie war es denn? Hat sich die AfD aus der Bewegung der neuen Rechten entwickelt oder docken die Ideen aus den neuen Rechten bei der AfD in Anführungszeichen nur an? Also wie stehen die Verbindungen der neuen Rechten zur oder in die AfD?
Also es ist Letzteres. Die AfD hat sich ja gegründet als Professorenpartei, neoliberal, EU-kritisch oder feindlich, aber in ihrer Anfangszeit nicht neu rechts.
Okay.
Und jetzt weiß man, dass Neugründungen vor Parteien so immer Probleme mit sich bringen. Und auch das ist etwas, mit der sich die neue Rechte sehr intensiv auseinandergesetzt hat, der Entstehung der Grünen. Denn auch am Anfang der Grünen war da sehr viel Bewegung. Da war ja vieles gar nicht klar. Denn zum Beispiel, was viele Leute heute gar nicht mehr wissen, in den Grünen, bei Gründung der Grünen gab es da ja auch Altnazis. Ja, die so diese ja, also es gibt ja auch eine rechte Ökologie, sag ich mal. Und in den Grünen früher gab es da eben auch so eine braun-grüne Strömung. Ja, und die hat sich dann aber nicht durchgesetzt.
Okay.
Und die neue Rechte hat sich das eben angeguckt, wie so Parteien, wie die entstehen. Also wie gesagt, der Martin Sellner, der liest ganz viel Philosophie und Politologie und guckt sich das an. Und da diskutiert man das und denkt darüber nach. Und eine Sache, die neu gegründete Parteien eben als Problem haben, und das hat zum Beispiel jetzt auch die Wagenknecht-Partei erkannt. Also die Wagenknecht-Partei hat ja einen sehr schwierigen Beitrittsprozess. Ja, das ist ja eine sehr kleine Partei, die wollen nicht jeden haben. Warum? Weil neu gegründete Parteien Leute anziehen, die du eigentlich nicht haben möchtest.
Ja, das hast du schon öfter und gesehen. Mhm.
Parteien haben dann auch das Problem, dass sie manchmal Personal brauchen. Also die AfD hat jetzt das sehr schnell das Problem bekommen, dass sie gewachsen ist, dass sie auf einmal Personal brauchte und keins hat. Und dann stehen da solche vorausgebildeten Kader bereit und sagen, ja, Herr, wir würden da mithelfen. Ja, und so können die sich dann da reinwanzen. Und wir haben das ja gesehen, dass die AfD sich von jeder Führungsriege zur nächsten radikalisiert hat. Ja. Und der Götz Kubitschek, der hat das mal ganz schön gesagt, schon vor Jahren, als sich die AfD gegründet hat. Er hat überlegt, ob er da Mitglied werden soll oder nicht. Und dann hat er gesagt, ach nee, es reicht, wenn ich einen Fuß in der Tür habe. Und umgekehrt sagen die Rechtsaußen der Partei, also meine Einschätzung, meine persönliche ist, dass die Grenze zum Rechtsextremismus quer durch die AfD irgendwo geht. Und also diese Rechtsaußen der Partei, die sagen von sich zum Beispiel, dass sie sehr genau beobachten. Ja, also die sind nicht Teil von diesem Schnellroder-Netzwerk notwendigerweise, aber sie beobachten und rezipieren sehr genau, was da passiert. Also sie lassen sich da auf jeden Fall beeinflussen. Und dann gibt's da eben, wie gesagt, diese Wechselwirkungen. Und ja, Maximilian Krah mit seinem Buch eben zum Beispiel veröffentlicht im Antaios Verlag von Götz Kubitschek. Also da gibt's dann ganz klare auch Interaktionen. Der Höcke gilt als Kubitschek-Freund. Da gibt's dann also Gemeinsamkeiten.
Bedeutet das, dass diese Radikalisierung von Generation zu Generation, also von Vorstandsgeneration zu Generation, dass das quasi nicht in Anführungszeichen einfach passiert ist, sondern dass das in Teilen auch geplant war, indem man zum Beispiel bei den Grünen geguckt hat, was hat denn dazu geführt, dass man die braune Soße losgeworden ist? Und das machen wir genau anders.
So lesen das natürlich die neuen Rechten, ja. Ob das tatsächlich jetzt funktioniert hat am Ende oder ob das Glück war oder ob es an was ganz anderem lag, nämlich dem Zufall, ja. Also, dass die AfD natürlich mit ihrem Kernthema Migration natürlich einen Schub bekommen hat durch die Migrationskrise oder wie auch immer man es nennt, 2015, ja. Das könnten die ja gar nicht planen, ja.
Nee, ich glaube, das
war
ist
dann halt einfach
gesagt.
Da.
Glaube ich, überinterpretiert. Nur wenn.
Aber, also wie gesagt, diese Überlegungen, die gibt's auf jeden Fall. Und die interpretieren das schon, dass das auch ihrer Arbeit zuzurechnen ist.
Ich muss gestehen, ich bin in dieses Interview gegangen, so ein bisschen mit der Vorstellung, dass die neuen Rechten sich einen intellektuellen Anstrich machen, aber dass dahinter wir klassische rechtsextreme Ideen haben, die dann auch vergleichbar werden mit anderen Gruppen und anderen Strömungen. Wenn ich das jetzt so höre, bin ich fast so ein bisschen geneigt zu sagen, die stellen das ein bisschen schlauer an als jetzt christliche Fundamentalisten, als es im Islam passiert oder auch in anderen Strömungen, die ich sehe. Würdest du sagen, dass es Gemeinsamkeiten gibt zu anderen extremistischen, fundamentalistischen Strömungen oder eher nicht?
Ja, es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt personelle Überschneidungen und es gibt Andockpunkte. Ja. Und das mag manchmal komisch klingen, aber also Islamisten und Teile der neuen Rechten, und da gibt es verschiedene Strömungen wieder, die verstehen sich teilweise gar nicht so schlecht. Also der Maximilian Krah schreibt an irgendeiner Stelle, dass es Leute gibt, die mögen unsympathisch sein und unhöflich, aber sie könnten politische Verbündete sein. Und damit meint er genau den politischen Islam, den islamischen Fundamentalismus. Denn der ist ja sehr ähnlich. Der will auch ein traditionelles Frauen- und Familienbild haben. Mit dem könnte man sich in dem Zusammenhang verbünden, ja. Wie jetzt natürlich ausgerechnet dieser Ethnostaat mit dem Fundamentalismus islamischer Natur zusammengehen soll, wenn doch andere Leute wie der Sellner schreiben, dass man eine afroarabische Masseneinwanderung, seine Worte, nicht haben möchte. Das steht halt auf einem anderen Blatt. Aber da wird halt viel diskutiert. Ne? Also auch ein schönes Beispiel. Wie hoch ist der Anteil von Frauen in dieser Bewegung? Welche Rollen spielen Frauen in dieser Bewegung? Das ist natürlich sehr männlich. Und jetzt gibt es Leute auf dieser Seite, die sagen, das muss alles Männer volksbündisch, männerbündisch getrieben sein. Das geht nur soldatisch, das geht nur maskulin. Ja? Und es gibt andere, die sagen, na ja, aber wir brauchen Frauen in unserer Bewegung, wir brauchen sie als Partnerinnen, wir brauchen sie als Mütter, wir brauchen sie als das sanfte Element, um unsere Ideen auch in die breitere Gesellschaft zu tragen, weil sie sympathischer wirken. Wir brauchen sie, weil sie auch andere Themenschwerpunkte setzen. Und also es gibt ja auch Influencer, die sich in diesem Umfeld bewegen. Jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt. Charlotte irgendwer, so eine YouTuberin mit. Glaube ich knapp 50.000 Followern oder so, also gar nicht so klein. Die dann da auch, also es gibt ja diesen Kanal Schnellroda, sorry, also wenn ich jetzt hier Dinge sage, die, wie gesagt, findet jeder sowieso im Internet. Ich glaube, ich verrate hier keine Geheimnisse. Also es gibt ja diesen Kanal Schnellroda auf YouTube, da plaudert der Götz Kubitschek und seine Frauen, die Ellen Kositzer, also haben auch schon wieder eine Frau, die da beteiligt ist, plaudern da ganz nett mit den verschiedensten Leuten. Da laden sie sich mal den Höcke ein, laden mal den Kra ein, laden ganz andere Leute ein und laden halt zum Beispiel auch rechte Influencer ein, ja. Also so klassische YouTuber. Und dann reden sie und diskutieren mit denen. Und das ist, wie gesagt, nichts geheim. Da kann man zuhören. Die versuchen, das intellektuell zu durchdringen und eine Strategie zu entwickeln, die am Ende funktioniert. Und dabei sind sie sich halt normal für Menschen auch teilweise uneins. Ja? Also der Götz Kubitschek, das ist einer, der sagt, er ist der Meinung, man sollte diese Bewegung nicht verweiblichen. Ja? Während verständlicherweise seine Frau und diese YouTuberin sagen, naja, sie glauben schon, dass es dass eine größere Rolle von Frauen in der Bewegung angebracht wäre.
Also das heißt, es wirkt nach außen wie ein ganz normaler Diskurs. Hinter den Kulissen geht es eigentlich nur darum, den Kampf um die Köpfe zu gewinnen, indem es halt so aussieht, als gäbe es einen Diskurs.
Nee, das ist ein echter Diskurs. Die sind sich ja uneinig. Ja. Also sie wissen, was sie gemeinsam wollen. Sie diskutieren halt den Weg, wie man da hinkommt. Und das ist ja quasi normales politisches Vorgehen, nur dass das halt in dem Fall von ganz rechts außen kommt. Und wie gesagt, also man kann denen beim Plaudern zuhören, die wirken da auch durchaus sympathisch. Also, ne, das ist, man darf sich, und deswegen, also, ne, also der Nazi in Springerstiefeln, der war schon immer nicht das einzige Bild, den es gab, und den sollte man auch sich so nicht vorstellen. Also ganz ketzerisch gesagt, es gibt Berichte davon, dass Hitler ein großer Charmeur gewesen sein soll. Ja? Das macht seine Ideen nicht besser, aber man kann furchtbare Ideen vertreten und gleichzeitig ein persönlich liebenswerter, netter Mensch sein anscheinend.
Ich glaube, was man sich halt klar machen muss, und das hast du an vielerlei Stelle rausgearbeitet, dass wir es hier mit auch einer großen Berechnung zu tun haben, eine Gruppe, die in die Köpfe möchte, die Deutungshoheit haben möchte und die einfach ein ganz, ganz deutliches Menschenbild vertritt. Nämlich die Ungleichwertigkeit ist ganz zentral. Das heißt, wenn sie darüber reden, ob eine Bewegung verweiblicht werden soll, dann geht es hier nicht um irgendwas, was mit Respekt zu tun hat. Wir wollen die Frauen dazu holen, weil wir irgendwie einen Missstand festgestellt haben, sondern das ist Berechnung. Und man macht immer wieder deutlich, dass Männer und Frauen ungleich sind und nicht auf einer Ebene stehen. Und wenn man sich das klar macht, ist das mit dem Sympathisch vielleicht auch bald wieder vorbei.
Ja. Ja, also wie gesagt, sie, und das ist halt zum Beispiel eine Sache, die finde ich immer sehr schade, dass man diese Leute interviewt und ihnen Raum gibt, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass man aber auf die in meinen Augen offensichtlichen Fragen gar nicht eingeht. Also wenn ein Maximilian Krah in seinem Buch entsprechende Autoren, Spengler, Schmidt und so weiter, empfiehlt, ja, warum ist nicht die erste Frage von einem Autor, der hingeht und sagt, also Herr Krah, warum empfehlen Sie, Antidemokraten zu lesen? Warum tun Sie das? Das wäre für mich die erste vernünftige Frage, die ich dem Mann stellen würde.
Du hast jetzt gerade schon angedeutet, dass es auch viel davon abhängt, wie die Medien reagieren. Also wir haben das in Bezug auf das Sylt-Video kurz diskutiert. Und du hast jetzt noch mal gesagt, dass die Interviews schwierig sind, sage ich jetzt mal, so wie es heute geführt wird. Also dass auch diese Leute eigentlich nicht so wirklich gechallenged werden und man ihnen vielleicht auch nicht quasi das entgegensetzt, was man entgegensetzen müsste. Wie würdest du dir denn eine Reaktion vorstellen? Was können wir als Gesellschaft tun, um uns vor diesen Einflüssen der neuen Rechten zu schützen?
Das ist die 100-Millionen-Frage, wenn ich die Antwort wüsste. Also meine persönliche Meinung, ja, und das ist jetzt wirklich keine Expertise, sondern persönliche Meinung, denn ich kenne den Weg nicht. Ich bin der Meinung, man sollte vermutlich besser über sie aufklären, als mit ihnen sprechen. Also ich möchte mit ihnen nicht sprechen, das ist mir ganz klar.
Ja, mir auch.
Ich habe schon mit Islamisten diskutiert, ich habe mit christlichen Fundamentalisten diskutiert. Mit diesen Leuten möchte ich nicht diskutieren. Ich kann dir nicht mal genau sagen, warum, aber es fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich fürchte, ich habe denen einfach auch nicht genügend interessante Fragen entgegenzusetzen. Wenn man es schon tut, dann bin ich der Meinung, sollte man es sehr gut informiert und sehr überlegt tun. Was ich zum Beispiel ganz spannend fand, war dieses Duell Vogt-Höcke, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da gab es eine Stelle, wo der Höcke ganz schön ins Schwimmen gekommen ist. Ja? Und zwar, als man nur gefragt hat, aber Herr Höcke, Sie haben doch das und jenes geschrieben über die Frau so und so. Was meinen Sie denn damit? Ja? Ganz treu doof gefragt. Und auf einmal wollte er nicht mehr wissen, wer diese Frau ist. Bundestagsvize. Wollte sich nicht daran erinnert haben, dass er über eine Bundestagsvizepräsidentin geschrieben wurde. Es gab zwar damals einen riesen Shitstorm, aber man kann man ja mal vergessen, oder?
Mäuse ausrutschen, wissen wir doch.
Also völlig unglaubwürdig ist er da ins Schwimmen und Rudern gekommen. Und ich glaube, das ist die Sache, wo man die Leute, wenn überhaupt, erwischt. Ja? Denn die neue Rechte ist wie jede andere politische Gruppierung. Die hat wie jede andere politische Gruppierung ein Problem oder eine Herausforderung, nenne ich es mal. Nämlich, dass sie einerseits nach innen kommunizieren muss, zu ihren eigenen Leuten, wo man tendenziell immer etwas direkter und radikaler ist, und einmal nach außen, wo man neue Leute werben muss. Und diese beiden Modi, die können miteinander in Konflikt geraten, in einen absoluten Clash, ja, und da hat man dann halt ein Problem, ja. Also wenn man hingeht und sagt, also wie gesagt, im Antaios Verlag schreiben die ja Bücher, die richten sich ja nicht an uns. Ja, also ich lese die zwar, aber die richten sich ja nicht an uns, die richten sich an ihr. Und wenn jetzt jemand diese Bücher liest und dann sagt, aber ihren eigenen Leuten haben sie es so erklärt, mir erklären sie es jetzt andersrum, was ist denn nur Sache? Ja, dann kommen die ins Schwimmen. Also ich glaube, wenn überhaupt, muss da der Ansatzpunkt sein, der Hebel. Und ansonsten glaube ich, muss man so ein paar Verhaltensweisen ablegen. Und das klingt jetzt, also das ist meine persönliche Meinung, das klingt kontraintuitiv. Ich glaube, man muss aus diesem Ich-will-entlarven-Modus raus. Mhm. Ich glaube, man sollte wirklich sagen, okay, dann komm, ich versuche dich jetzt zu verstehen. Ich versuche wirklich zu verstehen, was du mir da sagen willst, weil das ist unappetitlich genug. In dem Moment, wo man da reingeht und sagt, da muss es was zu entlarven geben, ja, irgendwelche tiefen Geheimnisse, die einem dann heulend mir präsentiert, das wird nicht passieren. Ja. Also ich würde zum Beispiel diese AfD-Politiker gar nicht so sehr nach ihren Migrationsplänen und sowas befragen, weil ich meine, das ist das Produkt, das sie im Angebot haben. Deswegen werden sie gewählt. Da entlarvt man nichts und niemanden. Denn das ist ja ein Markenkern.
Das heißt, die Frage, was meinst du wirklich, wenn sie reden, danach sagen, okay, erklär's mir bitte.
Wie gesagt, ich glaube, das Treu-Doofe red dich selber um Kopf und Kragen. Mhm. das ist vielleicht, wie gesagt, ist aber nur meine persönliche Meinung, ich weiß es nicht.
Würdest du denn sagen, dass es noch andere Dinge gibt, die wichtig sind? Also was kann zum Beispiel, was würdest du von der Politik, von anderen PolitikerInnen erwarten?
Naja, Wie gesagt, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, man muss gewisse Dinge einfach unterlassen. Man darf selber nicht populistisch sprechen. Man darf keine Versprechen machen, die man nicht halten kann. Ja? Also ich bin nicht der Meinung, dass man Themen totschweigen sollte. Ja, also wenn es zum Beispiel migrationspolitisch Schwierigkeiten gibt, dann bin ich der Meinung, sollte man darüber sprechen. Aber auf eine bestimmte, respektvolle, nicht populistische Art und Weise, die auch anerkennt, wo die Grenzen sind und dass man keine Versprechen macht. Also Totschweigen halte ich auch nicht für das richtige Thema, dass man Themen vermeidet, weil sie den Falschen in die Hände spielen sollten. Aber man sollte natürlich auch Themen nicht überdramatisieren. Also wie gesagt, die hoffen auf Emotionalisierung und ruhige Sachpolitik eignet sich schlecht zur Emotionalisierung.
Das heißt, auf diesen Zug sollte man nicht aufspringen.
Ich denke nicht, aber wie gesagt, das sind jetzt Fragen, die kann ich als Philosoph nur spekulativ beantworten.
Ja, wir haben hat ja jetzt auch vor allem die Zeit genutzt, um nochmal so das Selbstbild abzugrenzen zu dem, was sonst so gesagt wird und welche Ziele da sind. Und das hat auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr interessanten Einblick gegeben. Ich wollte jetzt das Thema rund machen, indem ich halt nochmal einmal nach deiner Meinung frage, wie du dir vorstellst, damit jetzt umzugehen. Hast du das Gefühl, dass wir an anderer Stelle oder dass wir irgendwas vergessen haben? Ist dir noch etwas wichtig zu sagen?
Also erstens, wie gesagt, danke. Also ich sage dazu ja auch gerne meine Meinung. Ich möchte nur halt auch nochmal klarstellen, dass es eben eine Meinung ist. Also an einer Stelle habe ich Expertise und an einer anderen Stelle habe ich Meinung und die möchte ich gerne klar getrennt haben. Ansonsten denke ich, haben wir die wichtigsten Punkte abgedeckt und ich kann den Leuten nur empfehlen, informiert euch. Da gibt es auch Bücher drüber, man muss das Zeug nicht im Original lesen. Man kann da genau hinschauen und eben darüber etwas lesen, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Und wenn man das tut und weiß und kann, dann kann man natürlich andere an seinem Wissen teilhaben lassen. Also ich denke, das ist der Kern dessen, was wir versuchen sollten. Also zumindest Leute wie du und ich, die hier ein bisschen Reichweite wenigstens haben, zu sagen, wir klären darüber auf, wer diese Leute sind, was sie wollen, was sie denken, in der Hoffnung, dass die Leute schon selber sehen. Das ist eigentlich ziemlich unappetitlich.
Ja, und welches Spiel sie da irgendwie auch spielen und wo das endet, wenn man dieses Spiel mitspielt. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du dass man da auch ein bisschen tiefer einsteigen kann. Und da möchte ich noch mal deinen Podcast nennen. Also das bedeutet, wenn ihr, liebe HörerInnen, mehr Interesse habt und auch noch mal so ein bisschen in Politik und in Philosophie und Ethik einsteigen wollt, dann kann ich den Podcast Vorpolitisch empfehlen. Den werde ich in den Shownotes verlinken und da könnt ihr noch mal reinhören.
Ja, vielen Dank. Und da gibt's auch ein paar Folgen, wo ich mit Leuten gesprochen habe, die explizit zu diesem Feld auch forschen.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant und da kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Sebastian, dass du mir den Überblick zum Thema neue Rechte gegeben hast. Die Einblicke waren extrem interessant und ich habe viel gelernt und bin jetzt ein bisschen schlauer und kann auch den ein oder anderen Move, der aus den Reihen kommt, besser einordnen. Das war sehr cool. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Ciao.
Ja, und nun richte ich das Wort wie immer nochmal an euch, liebe HörerInnen. Wenn ihr noch Anmerkungen, Fragen oder eine Meinung habt, lasst es mir gerne in den Kommentaren unter der Sendung da. Und natürlich wie immer gilt, wenn euch die Sendung insgesamt gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf allen Portalen, die meinen Podcast führen. Das ist für mich einfach der größte Lohn. Ja, und in diesem Sinne sind wir am Ende der Sendung angekommen. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und sage Tschüss.